Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Mein Name ist Amelie und neben mir sitzt wieder meine Kollegin Nele und wir sind wie gewohnt wieder da mit einer neuen Folge Europa erklärt.
In Folge 108 wird es tatsächlich sehr, sehr sportlich, denn wir sprechen heute über Olympia bzw. über die Olympischen Spiele und damit einhergehend natürlich auch über die aktuellen Winterspiele in Italien und stellen uns einfach mal die Frage, was hat das eigentlich alles mit Europa und vor allem auch der Europäischen Union denn zu tun? Die Olympischen Spiele, vielleicht vorweg, sind natürlich mit die größten Sportveranstaltungen, die es weltweit so gibt und die immer wieder stattfinden. Und Sport ist natürlich nicht nur hierbei ein großes Thema, sondern auch ein fester Bestandteil des Alltags von Millionen von Menschen in Europa.
Zurzeit finden ja die 25. Olympischen Winterspiele statt. Das Ganze startete am 6. Februar und geht noch bis zum 22. Februar. Die Spiele selbst finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Und es sind damit auch die dritten Winterspiele, die in Italien stattfinden und tatsächlich auch das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass ja wirklich zwei Städte als offizielle Gastgeber fungieren.
Insgesamt finden ja an 6 verschiedenen Orten, also Veranstaltungsorten, Wettkämpfe statt, die sich über den italienischen Teil der Ostalpen verteilen, also logischerweise ja Wintersportgebiete. Und die Eröffnungsfeier wurde am 6. Februar begangen. Der zentrale Schauplatz dabei war Mailand, wo der Großteil der Zeremonie im Olympiastadion San Siro stattfand. Zeitgleich wurde aber auch in Cortina d'Ampezzo eine große Feier ausgerichtet und an beiden Orten entzündete man parallel jeweils eine olympische Flamme, die zuvor ja aus Athen dahingetragen wurde.
Das vielleicht so ein bisschen zu den Eckdaten dieses Jahr, aber die Olympischen Spiele, sowohl Sommer als auch Winter, sind auch politische Events. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus, die unter der Bezeichnung individuelle neutrale Athleten antreten, von der Teilnahme an der Eröffnungsfeier ausgeschlossen waren. Hintergrund dieser Entscheidung ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.
Genau, also da sieht man schon, dass das Ganze nicht nur ein Sportevent ist, sondern wie vieles auf der Welt halt auch immer einen politischen Touch hat. Blicken wir mal auch auf die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2024 zurück. Da spielte nämlich auch die Europäische Union bei der damaligen Eröffnungsfeier in Paris eine große Rolle. Sie war tatsächlich wortwörtlich an Bord und zwar im Rahmen einer Tanzeinlage auf einem Boot unter dem Motto der Europäischen Union in Vielfalt geeint. Und die Tänzer und Tänzerinnen auf diesem Schiff symbolisierten damit so ein bisschen das junge, weltoffene und auch dynamische Europa und bewegten sich dabei zu passenden Eurodance-Musik.
Hierbei ging es darum, für die Werte der EU wie jetzt Frieden, Einheit, Solidarität, Vielfalt und auch Teamgeist einzustehen. Schauen wir aber mal eher in die Geschichte und Ursprünge der Olympischen Spiele.
Der Ursprung liegt, wie das bestimmt auch viele wissen, tatsächlich im Griechenland, um genauer zu sein, in der Antike. Das Ganze entstand ungefähr ab 746 vor Christus, also das geht schon eine ganze, ganze Weile zurück. Und die ersten wirklich überlieferten, in Anführungsstrichen Olympischen Spiele, fanden in Olympia, also in Peloponnes damals statt und wurden abgehalten zu Ehren des Gottes Zeus, also des großen Göttervaters. Und danach wurde dann eben alle 4 Jahre so eine Olympiade, eben eine große Sportveranstaltung abgehalten. Und damals durften aber ausschließlich freie griechische Männer teilnehmen, das heißt keine Frauen, keine Sklaven und so weiter. Und die zentralen Disziplinen damals waren tatsächlich relativ begrenzt, also heutzutage gibt es ja total viele verschiedene, auch jetzt bei den Winterspielen ganz verschiedene Disziplinen. Und damals waren die zentralen eben Laufen, Ringen, Diskuswurf, Speerwurf und das gute alte Wagenrennen. Gleichzeitig hat natürlich auch damals schon, Politik oder eben Gesellschaft auch eine Rolle gespielt, denn es wurden auch wichtige Werte, die es damals in der Antike gab, bei diesen Spielen irgendwie vertreten. Dazu zählt einmal Ekecheireia, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht, aber das heißt so viel wie olympischer Frieden. Also da ging es darum eben, dass Waffenruhe besteht, während diese Olympiade, während diese Spiele stattfinden. Außerdem ging es damals auch schon viel um Fairness und um fairen Wettkampf und natürlich auch um die körperliche Ertüchtigung. Und das Ganze verband auch damals schon Sport mit Religion und eben auch diesem Gemeinschafts- und Gesellschaftsgefühl, weil man eben auch eine gemeinsame Identität in den griechischen Stadtstaaten damals schon hatte, trotz politischer Konflikte, die es logischerweise damals auch schon gegeben hat.
Dennoch fanden die antiken Spiele auch irgendwann ein Ende. Im Jahr 393 nach Christus gab es ein Verbot dieser Olympischen Spiele durch den damals römischen Kaiser Theodosius I. Der Grund dafür waren einfach, dass diese heidnischen Traditionen einfach nicht zum Christentum passten. Dennoch, wie wir es jetzt auch erlebt haben, gab es natürlich auch eine Wiederbelebung der Spiele in der Neuzeit. Und im Jahr 1896 gab es halt eine Neugründung. Die Initiative, die kam damals durch den Franzosen Pierre de Coubertin. Und ja, da gab es so diese ersten modernen Olympischen Spiele halt im Jahr 1896 in Athen. Und da gab es auch diese bewusste Rückbesinnung halt auf Griechenland. Und als primäres Ziel gab es hier eben diese Völkerverständigung oder die Völkerverständigung durch den Sport war da so im Hauptgrund.
Ja, und das Ganze hat sich logischerweise auch weitergezogen, und sich dann natürlich auch im 20. Jahrhundert weiterentwickelt. Da gab es dann nämlich im Jahr 1924 die Einführung der Winterspiele, also dass dann eben, ne, in diesem ja abwechselnden Turnus auch im Winter Spiele mit entsprechenden Sportarten stattgefunden haben. Und das Ganze wurde eben auch zunehmend eine internationale Veranstaltung, weil eben immer mehr ja, Länder auch teilgenommen haben, die Spiele dann eben auch sich nicht nur auf Europa beschränkt haben, sondern eben weltweit. Gleichzeitig wurde eben auch die ja, Teilnahme von Frauen schrittweise erlaubt. Also das war auch ein sehr, sehr langer und schrittweiser Prozess. Und natürlich ja, hat sich das Ganze auch professionalisiert, weil natürlich auch Leistungssport irgendwann so ein Ding geworden ist. Und gleichzeitig gab es halt eine riesige globale Medienpräsenz für diese Ereignisse und ist dadurch eben ein ganz großes weltweites ja, Sportevent geworden.
Schauen wir uns aber mal mehr diese Verbindung von Olympia und Politik an. Denn Olympische Spiele, die waren ja nie völlig unpolitisch. Allein im Jahr 1936 in Berlin, da gab es die Propaganda-Inszenierung des NS-Regimes. Und auch zur Zeit des Kalten Krieges gab es Boykotte, also beispielsweise 1980 in Moskau oder 1984 in Los Angeles. Und auch aktuelle Diskussionen sind momentan auch Thema, denn beispielsweise Menschenrechte stehen da im Fokus, Doping, aber auch Krieg. Zum Beispiel, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, wurden ja russische Athleten auch von der Zeremonie ausgeschlossen aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Spiele, die spiegeln somit halt auch immer weltpolitische Entwicklungen wider, ne? Das haben wir aber bei fast allen großen
Ja.
Veranstaltungen. Natürlich gibt es aber bei dem Thema Olympia auch diese Verbindung zur EU.
Genau, also ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt, dass es da ja auch ja, bestimmte Werte gab, die sich vielleicht auch in der Europäischen Union oder in Europa wiederfinden. Und obwohl die Olympischen Spiele ein globales Event sind, haben sie eben ja starke europäische Wurzeln. Wie gesagt, das Ganze stammt aus Griechenland, also einem heutigen EU-Mitgliedstaat. Außerdem erfolgte diese Wiederbegründung im 19. Jahrhundert auch durch einen Europäer, einen Franzosen, was Amelie schon gesagt hatte. Und auch heute liegen viele Austragungsorte eben noch in Europa, sei das eben Athen, Paris, Berlin, Rom, Barcelona, London und so weiter. Also meistens eben große europäische Städte. Genau, und gleichzeitig gibt es aber eben auch sehr viele gemeinsame Werte zwischen der Europäischen Union und auch Olympia. Denn zur olympischen Idee gehört auch Frieden, Fairness und Gleichheit, aber eben auch, du hattest es erwähnt, die Völkerverständigung, der Respekt untereinander und natürlich auch Solidarität. Im Vergleich dazu vielleicht einmal auch die Werte der Europäischen Union. Auch hier geht es logischerweise ja um Frieden. Die EU bezeichnet sich ja auch selbst als Friedensprojekt, das eben nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler der europäischen Werte ist auch die Rechtsstaatlichkeit, dann natürlich die europäische Integration und Erweiterungspolitik, also auch ne, Völkerverständigung, dann gleichzeitig Menschenrechte und natürlich auch die soziale Verantwortung, wo wir wieder beim Thema Respekt und Solidarität wären. Also ich glaube, man merkt, dass hier sehr, sehr viele Schnittstellen sind, wo sich eben diese beiden Gebiete irgendwie ja, überschneiden. Die EU versteht sich eben auch als Friedens- und Wertegemeinschaft, ähnlich wie die Olympische Idee Nationen durch Sport verbinden möchte.
Besonders auch der Gedanke des olympischen Friedens passt halt wirklich zur europäischen Idee, Konflikte eben durch Dialog statt durch Gewalt zu lösen. Und die Olympischen Spiele haben ihre Wurzeln halt, ja, wie schon gesagt, im antiken Griechenland und wurden in der Neuzeit durch auch schon erlebt europäische Initiative wiederbelebt, halt durch den Franzosen. Sie verkörpern also zentrale Werte, die auch die Europäische Union prägen, also Frieden, Zusammenarbeit, Respekt und Solidarität. Und gleichzeitig zeigen politische Konflikte rund um die Spiele, dass Sport und Politik nicht vollständig voneinander zu trennen sind. Ne, haben wir jetzt auch schon öfter erwähnt, eben dadurch, dass vielleicht jetzt beispielsweise ganz aktuell Athleten und Athletinnen bei der, ja, Zeremonie nicht dabei waren.
Genau, also man merkt schon, das ist halt nicht immer alles nur rosig. Dann, wenn man auch da wieder einen kleinen Blick in die Geschichte wirft, gab es im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen immer wieder ja auch verschiedene Kritikpunkte, die öffentlich debattiert wurden. Aber es gab auch richtige Proteste. Die hauptsächlichen Kritikpunkte waren unter anderem Themen wie Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit, aber auch Arbeitsbedingungen und soziale Fragen rund um die Städte, in denen das ausgetragen wird oder wurde. Dann natürlich auch Sicherheitskonzepte, Polizeieinsätze. Gleichzeitig sind aber auch Umwelt- und Klimathemen immer wieder ganz groß in den Medien, was eben Olympia angeht. Und auch internationale politische Dimensionen sind eben ein großer Punkt, bei dem es immer wieder zu Kritik oder auch Protesten kommt. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen diese einzelnen Kategorien noch mal so genauer angucken und ein bisschen durchsprechen. Ich hatte ja gesagt, dass Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit ein großer Kritikpunkt oftmals ist. Und da geht es eben um Großprojekte und auch so Infrastrukturmaßnahmen. Das heißt, dass irgendwie Straßen erneuert werden, gebaut werden. Natürlich auch Sportstätten neu gebaut werden. Es werden neue Verkehrsachsen begründet. Und genau das Problem dabei, was sozusagen von Kritikern und KritikerInnen oftmals angesprochen wird, ist, dass diese Infrastrukturen langfristig wenig genutzt werden und dann so ein bisschen als, ja, Elefanten wird das so genannt, einfach im Raum stehen. Also, dass sie dann existieren, aber von der eigentlichen Bevölkerung gar nicht genutzt werden, sondern eben dann einfach nur sehr viel Geld kosten und das Geld hätte man vielleicht auch anders verwenden können. Genau, dann geht es auch noch um die Versiegelung von Flächen, also das bekannte Zubetonieren, vor allem eben in sensiblen Regionen, wie das jetzt zum Beispiel bei den Alpen der Fall ist. Da geht es auch schon in Richtung Umweltthemen. Abgesehen davon kommen auch immer wieder Zweifel auf, ob die Spiele tatsächlich klimaneutral organisiert werden können, also ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist. Und ein letzter Punkt dazu vielleicht noch. Oftmals wird kritisiert, dass eben die Olympischen Spiele auch so ein bisschen als politisches Mittel aktiv genutzt werden, um zum Beispiel irgendwelche Infrastrukturprojekte vielleicht einfach schneller durchzusetzen und das Geld dann irgendwie abzugreifen und eben ja eigene Probleme damit zu bearbeiten.
Es gibt ja auch überall auf der Welt verteilt, sei es jetzt durch Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften,
Genau.
so Stadien oder
Ja.
gebaute
Ja.
Sportstadien, die jetzt einfach leer stehen und
Genau. Ich
irgendwie
glaube,
zu Ruinen werden auch.
bekanntes Beispiel ist ja, glaube Katar, wo ja auch so riesen
Ja.
Fußballstadien gebaut wurden. Da gab es auch sehr viel Proteste aufgrund von Menschenrechtsverletzungen, unwürdigen Arbeitsbedingungen. Genau, das ist vielleicht nochmal vielleicht ne, also eine Stufe krasser als jetzt bei Olympia, aber das ist so der Bereich, in dem wir uns da bewegen.
Ja, also Großsportveranstaltungen, die werden halt häufig als ja, Beschleuniger für Bauprojekte genutzt. Das ist, glaube ich, ganz deutlich zu erkennen. Kritiker, die argumentieren damit zum Beispiel, dass ja, demokratische Beteiligungsverfahren verkürzt werden oder auch Umweltprüfungen abgeschwächt werden könnten oder Investitionen eher Investoren als der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Das sind so Stimmen, die wirklich dagegen sind. Aber natürlich haben wir auch Stimmen, die dafür sind. Und die Befürworter betonen hingegen die Modernisierung ja, von Infrastruktur oder auch, dass wirtschaftliche Impulse halt geschaffen werden für auch besonders strukturschwache Regionen. Aber auch natürlich eine internationale Sichtbarkeit, die ja irgendwie auch den Tourismus und Handel irgendwie auch fördern würde und könnte. Also es sind ja dann auch ganz viele Orte, von denen man dann vielleicht auch erstmal hört, die man dann
Ja.
auf dem Schirm hat. Es gibt so Pro und Contra auf jeden Fall.
Das nächste Thema, das hatte ich eben gerade auch schon angesprochen, sind diese ja, Arbeitsbedingungen und sozialen Fragen, wo es eben oft zu Vorwürfen kommt. Und die zentralen Punkte dabei sind, dass eben prekäre Arbeitsverhältnisse im Bau- und Dienstleistungssektor ja existieren bzw. extra ausgenutzt werden und Leute da eben krass lange arbeiten, sehr, sehr hart arbeiten, schlecht bezahlt werden. Auch hier nochmal Beispiel Katar ist jetzt zwar nicht Olympia, aber da sind ja auch viele Menschen ums Leben gekommen bei dem Bau von diesem Fußballstadion. Ansonsten wird auch kritisiert, dass eben sehr viele Subunternehmerstrukturen existieren. Das heißt, dass es gar nicht so klar oder transparent ist, wer da jetzt eigentlich genau engagiert wird, welche einzelnen Unternehmen dann nochmal angeheuert werden und irgendwie Leute mitbringen. Und das wird dann einfach sehr undurchsichtig. Vor allem, ne, was dann auch Thema Arbeitsschutz angeht, wenn eben ein Subunternehmer da nicht so viel Wert legt auf Arbeitsschutz, ist das irgendwann schwer nachzuvollziehen. Genau, außerdem kommt es oft dazu, dass Menschen, die dort arbeiten, halt nur temporär beschäftigt sind. Und das, ja, schafft eben keine langfristigen Perspektiven. Perspektiven. Also dort ist ja gerade schon gesagt, strukturschwache Regionen werden auch irgendwie gestärkt und bekommen wirtschaftliche Impulse. Aber es ist halt die Frage, wie langfristig ist das oder erstreckt sich das halt nur auf diesen Zeitraum, während diese Spiele eben dort stattfinden beziehungsweise im Vorfeld. Und Gewerkschaften fordern eben beim Thema Arbeitsbedingungen verbindliche Sozialstandards, aber auch sehr, sehr transparente Vergabeverfahren. Also welche Stadt dann letztlich den Zuschlag bekommt, um Olympia-Austragungsort zu werden und natürlich auch stärkere soziale Kontrollen eben bei solchen Großprojekten und Bauvorhaben.
Schauen wir uns mal eine ganz andere Perspektive an und kommen wir mal zu Sicherheitseinsätzen oder auch Polizeieinsätzen, weil natürlich kam es auch immer wieder zu Demonstrationen im Vorfeld oder auch währenddessen. Und da gab es dann wirklich Zusammenstöße zwischen ja doch gewaltbereiten Gruppen und halt der Polizei. Tränengas kam zum Einsatz, genauso wie Wasserwerfer und es gab auch unendlich viele Festnahmen. Und solche Eskalationen sind halt bei Großereignissen auch nicht wirklich ungewöhnlich, da es halt unterschiedliche Gruppen gibt. Also wir haben Umweltinitiativen, wir haben linke Organisationen, wir haben Globalisierungskritiker, die halt daran teilnehmen. Wir haben aber auch radikalere Gruppierungen und Proteste, die teilweise für ja, Konfrontation auch genau das halt nutzen.
Und dabei werden ja auch ganz oft eben globale und internationale politische Themen und Dimensionen aufgegriffen, wie eben aktuell die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten und Athletinnen. Die dürfen tatsächlich nicht unter ihrer Nationalflagge teilnehmen, sondern nur unter einer in Anführungsstrichen neutralen Fahne-Flagge und sind sozusagen ja so ein bisschen außerhalb von den anderen Nationen zu betrachten. Sie werden eben von offiziellen Zeremonien ausgeschlossen, so ein bisschen als Sanktion eben gegen die russische und auch belarussische Regierung. Und die Begründung ist eben, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja auch immer noch läuft und auch einfach so eine große Diskussion über das Verhältnis von Sport und Politik, ne? Inwieweit überschneidet sich das, inwieweit sollte man ja Sportler und Sportlerinnen eines Landes irgendwie bestrafen für die Politik, die die Regierung macht, also die ja AthletInnen sind ja jetzt im Zweifel erstmal nicht Teil der Regierung so, aber werden halt in dem Moment trotzdem sanktioniert, genau, und das sind eben diese ganz großen Debatten, die sich da eben auch wiederfinden.
Schauen wir aber mal eher auf Thema Umwelt und Klima. Da gibt es ja auch immer diese Debatte. Besonders die Winterspiele, die stehen halt unter Druck, weil ja zum einen gibt es diese Schneesicherheit, also die halt irgendwie benötigt wird. Auch durch Klimawandel wird die ja immer unsicherer. Und diese Kunstschneeproduktion, die ist halt ziemlich energie- und auch wasserintensiv. Und ja, ganz deutlich sind ja auch oder ganz klar sind ja auch, dass die Alpenregionen ökologisch wirklich sehr empfindlich sind. Und Umweltgruppen, die argumentieren halt eben, dass Wintergroßereignisse langfristig wirklich nicht nachhaltig seien, wenn wen überrascht es.
Ja.
Und Klimaschutz und Wintersport sind in dieser Form halt irgendwie widersprüchlich zueinander.
Ja, ich glaube, die Debatten gibt es ja auch einfach ja generell beim Skisport, also wenn da eben Kunstschnee irgendwie genutzt werden muss, um überhaupt so eine Piste befahrbar zu machen. Das ist jetzt vielleicht in diesem sehr kalten Winter gerade nicht so ein Thema, aber war es die letzten Jahre, wo dann eben die Frage im Raum steht, okay, lohnt sich das überhaupt für diesen Sport, das zu machen? Ja, nein. Genau, das ist so ein bisschen
dieses Thema. Ich mir auch vorstellen kann, ich bin jetzt nicht so drin im Thema, aber die Begebenheiten zwischen echtem Schnee und Kunstschnee sind ja bestimmt auch nochmal anders.
Da kenne ich also, mich nicht aus, ja. Müsste man jetzt mal eine Wintersportlerin, Wintersportler mal fragen, ob es da...
Kann ich mir aber vorstellen.
Dass da Unterschiede gibt, bestimmt. Naja, wir gehen mal weiter, denn natürlich haben auch die ganzen Organisationskomitees und auch das Olympische Komitee, das IOC, sich dazu geäußert und die betonen, dass eben vor allem darauf Wert gelegt wird, dass bestehende Anlagen genutzt werden und nicht immer alles von Scratch komplett neu gebaut wird, dass es wohl auch nachhaltige Konzepte gibt und man versucht eben diese Wettkämpfe auch regional ein bisschen zu verteilen, um eben nicht nur ein Ballungszentrum zu haben, sondern das so ein bisschen eben zu entzerren. Aber wir hatten das schon gesagt, es gibt eben typische Kontroversen, die sich eben auch bei den aktuellen Winterspielen wiederfinden, aber mehr so ja generelle Diskussions- und Kritikpunkte abdecken und das ist natürlich unabhängig vom Austragungsort, gibt es einfach Kritikpunkte, die häufig auftreten und sich sehr, sehr ähnlich sind und die will ich nochmal kurz zusammenfassen. Das sind einmal einfach explodierende Kosten, also ich meine, wir leben in einer Welt, in der alles immer teurer wird, natürlich auch solche Großveranstaltungen, also die Kostenexplosion, dann natürlich die Frage nach staatlichen Subventionen für eben solche Spiele, also wenn ein Land sich darauf bewirbt, beziehungsweise eine Stadt muss ja diese Region, die Stadt auch versichern, dass sie sich daran finanziell beteiligen können. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, okay, also staatliche Subventionen in riesengroßen Höhen für solche Spiele, ja, Auf der anderen Seite bräuchte vielleicht so ein Land auch viel mehr Sozialausgaben für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort. Das steht sich da immer so ein bisschen gegenüber. Dann natürlich der große Punkt der Gentrifizierung, auch Nutzung von bestehenden Städten und Flächen, die dann eben umgebaut werden, um vielleicht auch Tourismus dahingehend zu fördern. Dann natürlich die Einschränkung von Demonstrationsrechten, die eben damit einhergeht, um dann so eine Olympischen Spiele vielleicht auch reibungslos ablaufen zu lassen, wo auch wieder die Frage besteht, passt das denn mit unseren freiheitlichen Rechten irgendwie zusammen? Dann natürlich Korruptionsvorwürfe bei Vergaben. Das ist ja auch bei der FIFA und bei Weltmeisterschaften im Fußball ganz oft die Frage, intransparente Vorgänge, welches Land bekommt jetzt den Zuschlag, welcher Ort? Und natürlich auch Menschenrechtsfragen, eben vor allem, wenn solche neuen Stadien oder Austragungsorte und so weiter gebaut werden.
Versuchen wir mal so ein Fazit zu ziehen von dieser ganzen Folge jetzt auch. Also die aktuellen Winterspiele, die stehen, ja, wie halt auch natürlich auch viele große Ereignisse allgemein im Spannungsfeld zwischen eben wirtschaftlicher Entwicklung oder auch internationalem Prestige, aber auch Umwelt- und Sozialverträglichkeit und politischer Symbolik, ganz klar.
Und wenn es da eben Proteste gibt, dann richten die sich weniger gegen den Sport selbst, sondern vor allem gegen das zugrunde liegende Entwicklungsmodell, gegen die Kostenverteilung und halt auch die politischen Entscheidungen im Umfeld von eben zum Beispiel Olympischen Spielen. Ich glaube, das hat erstmal einen ganz guten Überblick gegeben.
Guckst du dir das an?
Nee, ich bin tatsächlich, muss ich mich mal outen an der Stelle. Ich habe mich jetzt für den Podcast hier natürlich eingelesen und alles und kriege das auch immer mit, auch über Social Media, was da so passiert und wenn Deutschland irgendwie eine Medaille bekommt. Aber ich selber bin da einfach nicht so hinterher. Aber ich bin generell bei großen Sportveranstaltungen nicht so hinterher. Also von daher, I'm sorry, guckst du das?
Nö.
Ich habe gehört, ich habe mich mit Lea vielleicht drüber unterhalten. Sie guckt immer hier Eiskunstlauf. Meint sie, ist richtig cool und Biathlon ab und an.
Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht so die Sportmaus. Ich zwinge mich ja selbst halt zum Sport, weil es irgendwie dem Körper gut tut, aber Böcke habe ich da nicht und das Angucken finde ich halt auch nicht so spannend, aber jeder hat da irgendwie andere Vorlieben, was ich auch verstehen kann. Gerade so Wintersport, ich habe ja bei jedem ein bisschen Angst, irgendwie auszurutschen.
Ja, ich kann mir das auch nicht angucken, wenn da, also, weiß nicht, das sind ja auch halsbrecherische Sachen, vielleicht bin ich da einfach sehr sensibel. Ich war zweimal schief und beim zweiten Mal habe ich mir das Kreuzband gerissen. Seitdem bin ich mit Wintersport auch ein bisschen durch, bin ich ehrlich. Und dann sehe ich das immer, denke mir, Alter, natürlich sind das Athleten und LeistungssportlerInnen und so, die können das, aber wenn dann doch einer mal da sich was bricht oder was stürzt oder so, denke ich mir, ach, ich kann mir das
nicht mehr angucken. Ich war auch einmal Skifahren, eigentlich war eine Woche geplant und ich habe es 2 Tage gemacht, dann hatte ich wirklich keinen Bock mehr. Weil beim ersten Mal bin ich irgendwie gegen die Scheibe von diesem Restaurant geknallt.
Scheiße.
Das war richtig peinlich. Dann bin ich die Piste irgendwie runter. Dann konnte ich aber noch nicht lenken, bin halt in unsere Lehrperson reingedonnert, habe noch geschrien, weg da, und bin halt in die reingefahren. Und beim dritten Mal bin ich bei diesem Lift, wo du das so zwischen die Beine klemmst. Mhm. Also du bist nicht in der Luft, aber du wirst halt so hochgezogen wieder. Bin ich oben stecken geblieben. Also bin ich hingefallen, konnte nicht richtig runterfahren, bin mit meinen Skiern so doof stecken geblieben, dass der ganze Lift angehalten werden musste.
Scheiße.
Und deswegen habe ich da so eine kleine Abneigung gegen.
Ja.
Und auch jetzt gerade, wenn es so kalt ist, mag ich das auch nicht. Ich bin ja letztens auch bei der Athlette einmal ordentlich auf den Boden der Tatsachen gefallen.
Sagen wir es mal so, ja.
Habe auch meinen teuren Kopfhörer dabei verloren, den habe ich nicht mehr gefunden. Ja. Also das ist alles nicht so meins.
Amelie freut sich, wenn der Schnee und die Glätte und das Eis weg ist. Für andere ist es die Grundlage für ihren Sport. Und ich glaube, es gibt auch total viele, die das gerne gucken. Und von daher für alle ZuhörerInnen, wenn ihr da noch irgendwie vielleicht Hinweise für uns habt, ne, sagt, ey, ihr müsst euch unbedingt mal das und das angucken, haut das gerne.
Also ich bin offen, ne? Ich gucke mir das trotzdem an, wenn ihr sagt, ey, guck da mal rüber.
Das ist
so
super spannend. Wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Vielleicht
ja, also ich bin da, wie gesagt, offen für. Es ist jetzt bloß per privat.
Gerade noch die Abneigung.
Ja, eine Abneigung nicht. Ich würde es mir jetzt nicht anschauen. Aber Hochachtung natürlich
absolut
vor den sportlichen
absolut.
Leistungen, das definitiv. Das ist schon viel Arbeit und das weiß ich auch wertzuschätzen, was da so hintersteckt. Ja, vielleicht zum Abschluss. Wir wollen ja immer noch jemanden grüßen. Wen grüßt du heute?
Ich grüße heute Lea. Liebe Grüße an Lea.
Welche Lea?
Ach so, ja, Arbeitslea. Ich nenne sie manchmal dann im Gegenkontext Arbeitslea, die mit uns hier im Büro sitzt. Ganz liebe Grüße an dich. Die hat nämlich jetzt bald Geburtstag und fährt zur Berlinale. Ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht können wir auch mal eine Folge über die Berlinale oder so Filmverleihung machen. Vielleicht wäre das mal eine... Weil das mal was Cooles ist.
Wir können ja über einen Film reden, der von Europe heißt, den kennen wir beide
ja
sehr gut.
Sehr gut, ja.
Ja, wen grüße ich? Ich grüße meine kleine Schwester Mia.
Oh.
Mia, die süße Maus.
Na dann, haben wir es geschafft und genau, ihr könnt gern wieder in die Shownotes gucken. Da haben wir natürlich wieder unsere Social Media Kanäle, unsere Website verlinkt. Da findet ihr wieder ganz, ganz spannende Sachen von uns. Und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr über, als zu sagen, eine schöne weitere Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Adieu.
Tschüss.